Circa 80 Jahre nach der Kreuzigung von Jesus hat ein Mann namens Plinius, der befreundet war, auch mit dem Kaiser in Rom, das war der Kaiser Trajan, mit ihm einen Briefwechsel geführt. Er war Statthalter und hat immer wieder einmal den Kaiser gefragt, wie er mit dem und dem anderen, mit so verschiedenen Sachen soll umgehen. Unter anderem hat er nicht recht gewusst, was er mit den Christen soll anfangen soll. Er gewusst, irgendetwas muss man machen, aber er hat nicht recht gewusst, was. Und fragt jetzt den Kaiser, was soll ich mit den Christen, wie soll ich mich den Christen gegenüber verhalten? Und schreibt ihm dann, was er bis jetzt gemacht hat. Er schreibt ihm: Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Die Geständigen fragte ich unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und ein drittes Mal. Und diejenigen, die hartnäckig darauf beharrten, ließ ich zur Hinrichtung abführen. Denn darüber bestand für mich kein Zweifel, was es auch sein mochte, dass sie zu gestehen hatten. Ihr Starrsinn und ihre trotzige Verstockung verdienten auf jeden Fall Bestrafung. Der Mann, der Plinius, der Statthalter, haben nicht einmal gewusst, was Christen hätten können verbrochen haben. Aber nur schon, dass Christen an etwas festhalten, hat ihn genug gedunkt, um sie zu bestrafen. Dass sie an einem Glauben festhalten und der Glaube, der im Römischen Reich allgemein Gültigkeit hat, ablehnen, das ist für ihn genug gewesen. Er hat ihnen kein Verbrechen können anweisen, nur die Tatsache, dass sie Christen sind. Wir könnten die ganze Menschheitsgeschichte durchqueren. Und ich weiss nicht, ob die Zentralbibliothek in Zürich alle Bücher und Bände und Geschehnisse von Menschen könnte fassen, die um den Glaubenswillen gelitten haben, vergewaltigt, Familie auseinandergezerrt worden sind, fassen könnte. Und es werden immer heute noch Geschichten geschrieben und viele Geschichten von Christen, die leiden um ihres Glaubens willen, wo Familie auseinandergerissen werden. Wo Menschen verurteilt werden, wie sie an Jesus glauben. Die Verfolgung von Christen ist noch nicht abgebrochen und sie wird nicht abbrechen. Das ist kein schönes Thema. Die Schattenseite vom Glauben. Vor dem tun wir gerne die Augen verschliessen. Und doch gehört die Schattenseite zur grundlegenden Unterweisung der Gläubigen. Wenn Sie mal darauf achten, wenn Sie das Neue Testament durchlesen, nimmt die Unterweisung, dass, wenn man an Jesus glauben, Verfolgung leiden muss, sehr viel Raum ein. Und wenn ich heute von der Schattenseite von unserem Glauben rede, dann rede ich nicht, wenn ich von dem, dass ich ein Problem habe, ich nehme jetzt mal etwas ganz Banales, ich habe gestohlen und jetzt bin ich Christ geworden, jetzt sollte ich nicht mehr stellen, jetzt fällt mir das schwer, dass ich nicht mehr stelle, das ist keine Schattenseite. Oder wenn ich meine Steuererklärung bis anhin einfach immer beschissen habe und jetzt bin ich Christ geworden und jetzt sollte ich die richtig ausfüllen, das ist keine Schattenseite. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Eine Schattenseite vom Glauben ist dann, wenn ich leiden muss und Nachteile gegen ihn, nur darum, weil ich an Jesus glaube. Also wenn ich von Schattenseite heute rede, dann rede ich von etwas, das an uns ankommt, weil wir an Jesus glauben und daran festhalten, was das Wort Gottes sagt. Das sind die Schattenseiten vom Glauben. Dass ich mein Leben ordne, dass ich nicht lügen, nicht stellen, nicht betrügen, nicht Ehebruch betreiben, das ist keine Schattenseite. Sondern das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wir das anstreben als Gläubige. Der Paulus und überhaupt viele Beispiele, wir nehmen jetzt einfach eins von Paulus, in seinem Leben sehen wir das natürlich deutlich. Der Paulus befindet sich mit dem Barnabas auf der ersten grossen Missionsreise. Die Reise führt von Antiochien ausgehend, das ist in Syrien, es gibt ja zwei Antiochien, ist von dem Ausgang in Syrien, über Zypern, ins Gebiet Pisidien, Pamphylien, Das ist die heutige Türkei. In Ikonien predigt er und es kommen viele Menschen zum Glauben an Jesus. Und doch hat es eine grosse oder starke Schar gegen die Christen und vor allem gegen die Apostel. Und es ist so weit gekommen, dass der Paulus und der Barnabas das ihn haben misshandeln und steinigen. Und wo sie das gemerkt haben, der Paulus und der Barnabas, sind sie geflohen und sind nach Lystra gegangen. Und sie haben auch in Lystra das Evangelium predigt. Und dort hat der Paulus einen Mann geheilt, der nicht mehr konnte auf den Füßen stehen, seit Kind. Und er hat den geheilt und der ist aufgestanden und hat können laufen. Und wo das Menschen gesehen haben in dem Lystra, haben sie gesagt, jetzt sind Götter zu uns gekommen. Und sie haben angefangen, den Paulus und den Barnabas als Götter zu verehren. Und sie haben den Barnabas Zeus genannt und den Paulus den Hermes, weil der Paulus Wort geführt hat. Und so haben sie ihnen Opfer darbringen, eben wie man Götter Opfer darbringt. Und der Paulus und der Barnabas haben sich natürlich gewehrt und haben gesagt, wir sind genauso sterblich wie ihr. Und was wir euch eigentlich jetzt verkündet, ist genau das, dass ihr euch von den Göttern solltet abwenden und dem lebendigen Gott zuwenden. Das ist genau unsere Botschaft. Betet uns nicht an. Wir sind weder der Zeus noch sind wir der Hermes, sondern wir beten den an, der die Welt erschaffen hat. Wendet euch ab, das ist genau unsere Botschaft. Und obwohl sie das gesagt haben, haben sie das Volk kaum können davon abbringen, ihnen zu opfern. Und in dieser Situation sind aus Antiochia und Ikonien Menschen kommen und jetzt hat die ganze Sache eine ganz tragische Wendung genommen. Und da lesen wir jetzt mal im Apostelgeschichte Kapitel 14, ab Vers 19 bis 22. Die Bibel haben, dürfen das gerne mitverfolgen. Apostelgeschichte 14, Kapitel 14, ab Vers 19. Es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra, wo er also dann gesteinigt worden ist, und Ikonion und Antiochia stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viel Bedrängnis in das Reich Gottes eingehen. Die Schattenseiten des Glaubens, geschlagen und gedemütigt. Dann sehen wir auch nachher, wie die Ermutigung, im Glauben zu bleiben, wie die damals geschehen ist. Man kann sich kaum vorstellen, zuerst verehren die Menschen, den Barnabas und Paulus, wie Götter. Sie wollen ihn opfern. Sie behandeln sie wie höhere Wesen. Und jetzt kommen Leute und machen die Stimmung und plötzlich sehen sich die Gefeierten als Opfer zur Hinrichtung. Es ist unberechenbar oder fast unheimlich, wie unberechenbar Menschen sein können. Das ist etwas, was mich immer wieder irgendwie innerlich auch erschüttert. Immer das Wissen im Hinterkopf, wie schnell eine Masse kann von der einen Seite zack ins andere Extrem überschwenken. Einmal ist Barnabas und Paulus da oben und zack werden sie gesteinigt. So schnell kann es gehen. Das stellen wir immer wieder fest. Sie steinigen Paulus und schleifen ihn vor die Stadt. Und Steinigung ist keine schöne Todesart gewesen. Übrigens, jede Art von Folter ist schlimm und brutal. Man stirbt bei der Steinigung an den Steinen, mit denen man beworfen wird. Da wird man so stark verletzt, bis man einfach tot ist. Und wie schmerzhaft das ist, das kann sich jeder selber ausmalen, wie das ungefähr zu und her geht. Es waren keine Kieselsteine, sondern es waren Steinbrocken, die man auf die Leute gerührt hat. Jedenfalls ist der Paulus dermaßen massiv mit Stein beworfen worden, dass niemand den Zweifel daran hatte, jetzt ist er tot. Und sie haben natürlich gedacht, jetzt haben wir das Problem gelöst, jetzt ist der Paulus weg. Der Führer, der Treiber und jetzt haben wir wieder Ruhe im Römischen Reich. Die Christen bleiben und vermutlich auch ein bisschen fassungslos um den Leichnam von Paulus stehen. Ich nehme an, sie sind recht traurig und frustriert gewesen. Sie sind noch nicht lange jünger geworden von Jesus. Durch die Verkündigung von Paulus, er ist der Sprecher gewesen und jetzt liegt der Mann, der ihnen die Botschaft gab, tot von ihren Füßen. Kurze Zeit darüber runter. Was muss diesen Menschen durch den Kopf gegangen sein? Ist das das Resultat von dem, was wir glauben? Ist das die Hoffnung? Ist das der Glaube, wo wir jetzt nachgefolgt sind? Wir haben jetzt uns abgewendet von den Göttern und jetzt da liegt der, der uns Botschaft gebracht hat, hingerichtet vor uns und trifft zu uns als Nächstes. Wenn sie so dastehen, so bewegt sich der Paulus plötzlich. Ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr ergreifender Moment war. Menschen, die denken, jetzt ist der Mensch tot und auf das Mal bewegt er sich. Und er steht auf, ich denke, sie werden noch gepflegt haben. Und dann geht er zurück in die Stadt. Und ich weiss nicht, ob ich wieder in die Stadt zurückgegangen wäre. Oder ob ich dann nicht gesagt hätte, so, ich brauche jetzt mal Ferien. Nach dem Erlebnis, da machen die mal ein bisschen weiter. Ich kann mal mich ein bisschen rehabilitieren. Nein, der Paulus geht zurück in die Stadt und zieht am anderen Tag schon wieder weiter nach Derbe. Das ist erstaunlich, nachdem er eigentlich so zugerichtet worden ist. Schon am nächsten Tag zieht er weiter und verkündigt dort unerschrocken weiter das Evangelium. Man könnte denken, der Paulus hat das alles so mit links bewältigt. So wie eine Maschine. So Evangeliumsmaschine. Die geht durch alles durch. Schläge hin und her. Das lässt ihn alles kalt. Aber der Paulus ist nicht so gewesen. Er hat nicht zu den Menschen gehört, die gerne gelitten haben. Der Paulus hat das nicht geliebt. Und wenn er hat können, ist er am Leiden ausgewichen. So haben wir ein paar Stellen, wo wir gesehen, dass Paulus geflüchtet ist, wo er gemerkt hat, dass sie jetzt ihn plagen. Aber der Paulus hat, wenn es nicht anders gegangen ist, ist er bereit gewesen zum Leiden. Lieber leiden als Jesus verleugnen. Das war seine Devise gewesen. Und wie er gelitten hat, das sagt er, und wie es ihm zumut ist, das gibt uns auch einen Einblick bei einer Aussage gegenüber den Korinther im 2. Korintherbrief. Nicht, dass sich jetzt das genau auf die Situation bezieht, aber in so einer Situation ist er nicht die einzige schlimme Situation, wo der Paulus reingekommen ist. Dann sagt er ihnen, ich will euch da nicht im Unkenntnis lassen über die Bedrängnis, die wir in Asien erfahren haben. Dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten. Über unser Vermögen raus, so dass wir sogar am Leben verzweifelt sind. Der Paulus ist am Leben verzweifelt. Er sagt, das ist über unser Vermögen gegangen, das noch zu ertragen. Wir sind am Leben verzweifelt. Und wir haben bei uns selber schon das Todesurteil über uns gefällt. Wir haben den Eindruck gehabt, jetzt ist für uns der Zeitpunkt da, zum Sterben. Er hat es also nicht so leicht genommen. Er hat kein Kult vom Martyrium gepflegt. Zum sagen, wie glücklich bin ich gsi, dass ich am Ende sein konnte und fast gestorben bin. Sondern er sagt, wir sind selber am Leben verzweifelt. Er hat Nöte durchgestanden, er hat Ängste durchgestanden und über die redet er übrigens sehr offen im Korintherbrief. Nur schon das einmal anzuschauen, wäre interessant für sich. Also wenn der Paulus denn das auf sich lässt, wenn er eigentlich gar nicht so gern leidet, und er ja auch ein anderes Leben könnte führen, denn er wäre genug gebildet gewesen in der damaligen Zeit, um Karriere zu machen, um ein interessantes und erfülltes Leben zu führen. Und die Weltsicht von Paulus ist aber nicht von dem bestimmt gewesen, was die Welt ihm geben kann. Vielmehr ist er daraus ausgerichtet gewesen, was in der Ewigkeit Bestand hat. Und so schreibt er auch den Korinther im gleichen Brief: Darum werden wir nicht entmutigt, sondern wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und da redet er von Leiden, die ihm zugeführt werden, weil er um den Glaubenswillen leidet. Und wenn sein äusserer Mensch zugrunde geht, sogar wenn er gesteinigt wird, so wird der innere Tag für Tag auferbaut. Denn unsere Bedrängnis ist zeitlich und leicht, sagt er jetzt. Und verschafft uns eine ewige und über alle Massen gewichtige Herrlichkeit. Uns, wo wir nicht schauen auf Sichtbare, sondern aufs Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich und was unsichtbar ist, das ist ewig. Denn Paulus, sein Leben war ausgerichtet aufs Unsichtbare, aufs Ewige, auf das, was Bestand hat, das, was die Welt überdauert. Kennt dein Leben die Ausrichtung? Oder bist du einzig darauf ausgerichtet, in dem Leben, in dieser Wirklichkeit alles rauszuholen, was zu holen ist? Dann bist du eigentlich ein bedauernswerter Mensch. Denn die Welt kann nur scheinbar viel geben. Am Ende wird dir alles aus der Hand gerissen. Alles. Wer die ewige Wert kennt, der weiß, dass es sich lohnt, für die Wert das Leben zu investieren und sogar für die Wert Leiden auf sich zu nehmen. Und so sagt auch Jesus, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, die euren Körper töten können, aber nachher könnt ihr euch nichts mehr machen. Aber ich sage euch, ich will euch zeigen, vor wem dass ihr euch fürchten sollt. Lukas 12, Vers 4 und 5, Verse, die mich sehr prägt haben, gerade auch am Anfang von meinem Glaubensleben. Ich will euch zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, wo wen er tötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem sollt ihr euch fürchten. Also vom Allmächtigen sollt ihr euch fürchten, wo schlussendlich Gericht halten wird. Der, wo euer Leben richten wird, und da spricht Jesus jüngste Gericht an, vor dem sollt ihr fürchten, vor dem sollt ihr Respekt haben. Und haben wir den Respekt vor Gott mehr als vor allem anderen? Gott will dich nicht ins Verderben bringen. Er möchte, dass du dein Leben auf festem Grund aufbaust. Und es gibt nur einen festen Grund. Den anderen Grund kann niemand legen, sagt Paulus der Korinther, als der, der geleitet ist, und das ist Jesus Christus. Und wenn dein Leben nicht auf Jesus Christus gegründet ist, so komm heute Morgen zu ihm. Wart nicht noch länger. Nicht noch mal ein Jahr. Oder noch mal zwei Predigt. Oder noch mal drei Predigt. Oder noch mal, wenn du überlegt hast, was sagt jetzt vielleicht mein Mann? Oder was sagt meine Frau? Oder was sagen meine Kinder, wenn ich auf das Mal auch zu denen gehöre, die immer von Jesus reden? Komm heute Morgen. Es geht um dich und um das Fundament von deinem Leben. Es geht um die Ewigkeit. Und nicht darum, dass du jetzt ein besseres Leben führst. Nein, es kann sogar umgekehrt sein. Der Glaube hat viele schöne Seiten. Aber es sind viele Menschen, zum Glauben gekommen und haben das Leben gelassen. Wir werden heute noch ein Beispiel anschauen. Wart nicht länger. Gott liebt dich und er möchte dich retten. Genau darum hat er Jesus kreuzigen lassen. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, dass alle, die in Glauben nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist das Fundament. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Das kann man überkommen heute Morgen. Und auch heute Mittag. Wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Wenn wir glauben, dass er für uns am Kreuz zu tun hat. Wenn wir erkennen, dass wir vor Gott keinen Bestand haben, weil wir Sünder sind. Der Paulus zieht nach dem nochmal durch die Städte durch. Und es heisst da, sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Botschaft, dass Christen durch viel Bedrängnis gehen müssen und leiden, zum Reich Gottes kommen, ist ein grundlegendes Thema in der damaligen Verkündigung. Immer sind Christen gelehrt worden, wenn ihr an Jesus glaubt und wenn ihr den Weg vom Glauben geht, dann wird das mit der Begleiterscheinung sein. Und es wird nichts außerordentlich sein, wenn das passiert. Es ist auch schon bei Jesus ein Thema gewesen. Und auch Jesus hat das aufgegriffen. Und so sagt er seinen Jüngern, er sagt, alsdann wird man euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst sein von allen Völkern um meines Namens willen. Keine gute Aussichten, menschlich gesehen. Sagt Jesus, weil ihr an mich glaubt, wird euch das zugestoßen. Ihr werdet leiden und ihr werdet gehasst werden. Und ihr werdet euch sogar töten. Und dann werden viele Anstoß nehmen und einander verraten und einander hassen. Unweigerlich kommt die Gemeinde immer wieder in Bedrängnis. Und gerade in solchen Zeiten sorgt sich der Apostel damals um die Gemeinde. Denn sie haben Angst gehabt, sie würden unter dem Druck sich vom Glauben abwenden. Sie würden sagen, nein, so habe ich es mir nicht vorgestellt. So nicht. Ewiges Leben, gut und recht. Aber kurz nachdem ich ewiges Leben bekomme, das Leiden, nein, das wollte ich nicht. Dass sie dem, die Apostel haben Angst gehabt, dass sie dem Druck, wo die Gemeinde und die Gläubigen ausgesetzt sind, durch das, dass sie Jesus glauben, nicht standhalten. So wie das Jesus schon im Gleichnis vom Sämann sagt. Von dem Samen, wo auf felsigen Boden fällt. Wo das Wort in Freuden aufnimmt und dann sagt er, es hat aber keine Wurzeln, sondern ist wetterwendisch. Denn wenn Bedrängnis und Verfolgung entsteht, wegen dem Wort, um des Wortes willen, so nimmt er Anstoß und er wendet sich ab. Wenn wir die Schattenseite vom Glauben ausblendet in unserem Denken, sind wir nicht fähig, im Glauben zu leben. Unmöglich. Wir werden spätestens dann, wenn das Leid an uns ankommt, weil wir an Jesus glauben, ausklinken. Und darum wird das gelehrt. So bemüht sich der Paulus Christen, mit dieser Schattenseite vom Glauben Leben zu lehren. Er macht ihnen deutlich, dass es sich lohnt, um den Glaubenswillen zu leiden. Und er bangt um die Gemeinde in Thessalonik. Und er schickt den Timotheus und er begründet das, warum er den Timotheus schickt. Er sagt, ich schicke euch den Timotheus, dass er euch stärke und ermahne wegen eurem Glauben. Damit niemand wankend werde in dieser Bedrängnis, wo ihr steht. Also wir sehen, der Paulus hat Angst gehabt, dass die Gemeinde in dieser Bedrängnis standhalten. Denn nicht immer ist die verfolgte Gemeinde die standhafte Gemeinde. Das ist auch etwas, was sich in uns eingeprägt hat, Verfolgung und nachher kommt Standhaftigkeit. Nicht immer. Sondern die Apostel haben sich Gedanken gemacht, was passiert jetzt? Steht das gemeint durch? Haltet sie fest am Glauben an Jesus? oder gehen sie auf, so wie es Jesus gesagt hat, am Beispiel mit dem Samen, der auf felsigen Boden fällt. Denn er sagt, wo wir bei euch gewesen sind, haben wir euch im Voraus gesagt, dass wir Bedrängnis werden leiden müssen. Wie es jetzt auch gekommen ist. Ihr habt es gewusst. Wir haben mit euch darüber geredet. Das ist Erfolg vom Glauben. Und darum habe ich es nicht mehr länger ausgehalten. Das ist interessant. Da sehen wir so richtig, wie das Herz von Paulus pulsiert. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Darum hielt ich es nicht mehr länger aus, sondern ließ mich nach eurem Glauben erkundigen, ob nicht etwa der Versucher euch versucht habe und unsere Arbeit umsonst gewesen sei. Er hat sich enorme Sorgen gemacht und hat Timotheus geschickt, dass er ihnen hilft. Dass der Versucher, der genau von außen her durch die Verfolgung probiert, Gemeinde abzubringen, ihnen hilft, dran zu bleiben. Und nicht, dass ihre Arbeit schlussendlich vergeblich ist, weil die Gemeinde sich abwendet und Jesus den Rücken kehrt. Es muss also der Gemeinde immer wieder gesagt werden, dass der Glaube Leiden mit sich bringt. Der Preis für unseren Glauben kann sehr hoch sein. Bei uns in der Schweiz sind wir ja noch sehr frei. Wir reden ja immer noch von der Glaubensfreiheit. Doch scheuchen wir uns doch oft schon in unserem Umkreis Farbe zu kennen. Weil uns nur schon eine einfachste Reaktion, weil wir uns nur schon von einfachsten Reaktionen fürchten. Wir haben Angst um unseren Ruf, dass uns gesagt wird, wir sind Stündler. Oder die sind einfach im Denken. Und das will ja niemand sein. Wir wollen ja alle intelligent sein. Wir wollen alle anerkannt sein. Und ein sogenannter guter Ruf muss uns auch immer wieder vor Augen stehen, nehmen wir auch nicht mit in die Ewigkeit. Auch den geben wir ab. Auch wenn er vielleicht noch ein bisschen bleibt, auch wenn wir abgelebt sind, aber das hilft uns dann nicht. Wir haben viel, viel Freiheit. Aber wir merken selber, dass dort, wo wir das Evangelium aussagen, wo wir klar Stellung nehmen, dass der Mensch nur in Jesus gerettet wird, dass dort auch bei uns auch heute noch Spannung aufkommt. Und dass von einer Toleranz und Zuneigung auf das Mal alles ausschlägt in einer Abneigung und Verachtung. Und vor dem haben wir im Innersten eigentlich auch Angst. Weil es uns so gut geht und weil wir Glaubensfreiheit haben und so in einem Wohlstand leben, vergessen wir auch oft, wie viele Christen heute noch unter Verfolgung leiden müssen. Im Juli, also letzten Monat, habe ich einen Brief bekommen von einem Missionar, wo ich mit ihnen zusammen an der Bibelschule war. Und dort war Folgendes zu lesen. Liebe Freunde, Sie sind im Sudan Missionare. In den vergangenen Tagen haben wir schlechte Nachrichten aus dem Sudan erhalten. Also sie sind jetzt gerade im Heimataufenthalt und sind jetzt, glaube ich, gerade auf dem Weg wieder dorthin. Unsere Freunde Faruk und Joy sind von der Geheimpolizei unter starken Druck gekommen. Sie befinden sich in einer sehr schwierigen Lage und wir bitten euch, legt diesen Brief nicht aus der Hand, bevor ihr nicht für sie und ihre Kinder um Bewahrung gebetet habt. Noch ernster ist die Nachricht, dass zwei uns bekannte Konvertiten im Sudan inhaftiert sind und einer von ihnen wahrscheinlich zum Tod verurteilt wurde. Er soll noch 2 Monate Zeit haben, um wieder zum Islam zurückzukehren. Das ist also nicht 150 nach Christus, sondern es ist jetzt. Und der Mann sitzt jetzt da und muss entscheiden, sage ich Jesus ab und lebe weiter oder bleibe ich Jesus treu und ich stirb. Ich weiss nicht, ob der Mann Familie hat und Kind. Wie würdest du entscheiden? Ja, mir. Ich kann das natürlich erst sagen, wie in dieser Situation ist. Und dann sieht auch alles anders aus, so von unserer Situation aus das entscheiden. Aber doch, wie wichtig ist uns Jesus? Und manchmal überlege ich, ob uns nicht unser Wohlstand ein bisschen leidensscheuch macht. Denn wenn ich viel habe, meine ich könne viel verlieren. Wenn ich nichts habe, als nur mein Leben, so kann ich nur gewinnen. Wie auch immer. Wir müssen uns fragen, wie viel wir bereit sind, für das Reich Gottes zu opfern, zu investieren. Wie wir bereit sind, in das Reich Gottes hineinzugehen. Wie hoch ist meine Leidensbereitschaft? Wie hoch ist meine Aufopferungsbereitschaft? Bin ich bereit, auch an den Punkt hinzukommen, wo ich muss sagen, und ich bin da fast am Leben verzagt, auch ohne, dass mir jetzt ein Verfolgung ins Haus steht, aber wo ich jetzt einfach mal an den Punkt hinkomme? Oder anders gesagt, wie wirklich und real ist für uns die unsichtbare Welt? Wie wirklich und real ist das Ziel, das wir anstreben und das wir bezeichnen als der Reichtum und das Ereignis, dass wenn wir Jesus begegnen, in die Herrlichkeit eingehen. Wie real und wirklich bestimmt das unser Leben heute? Fasst zusammen. Unser Glaube hat eine Schattenseite. Eine Schattenseite ist eine Seite, die Folgen hat, nicht wo ich lehre, im Glauben zu wachsen, sondern wo mich ankommen, weil ich an Jesus glaube. Unausweichlich. Und ein wesentlicher Bestandteil von der Ermutigung von der ersten Gemeinde hat darin bestanden, Gemeinden zu ermutigen, trotz der Verfolgung bleiben Jesus treu, es lohnt sich. Und da könnt ihr die ganzen neutestamentlichen Briefe lesen, inklusive Offenbarung. Offenbarung ist ein Buch an die verfolgte Gemeinde, wo in den Horizont öffnet und sie ermutigt und sagt, schaut, es lohnt sich, dass ihr das durchsteht. Denn was auf euch zukommt, das ist so etwas Herrliches, dass das, was ihr jetzt da durchmachen müsst, ein Klacks ist. Bei uns ist das körperliche Leiden noch nicht aktuell. Wir werden auch nicht besonders bedrängt. Und trotzdem müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, dass das vorkommen kann. Und manchmal kann auch das viel schneller umschlagen, als wir meinen. Vielleicht auch in der Schweiz auf einmal, zack, schlägt es um. Sind wir auf einmal nicht mehr so die braven Christen, sondern sind wir eben auch die Meckerer und die, die schon stur immer an etwas festhalten. Die nicht bereit sind, Konzessionen einzugehen, die nicht so tolerant sind, wie man jetzt das erwartet von uns. Das kann ganz schnell gehen. Und die Entwicklung, habe ich den Eindruck, geht auch stärker, auch von den Medien stärker in die Richtung, dass auch wir immer mehr in das Register Fundamentalisten, und dann mit dem Begriff Fundamentalisten, fanatische Fundamentalisten verbunden werden und somit eigentlich in die Kategorie von den vermeidbaren Menschen kommen, wo man meiden sollte. Und wenn wir eine Arbeitsstelle nicht erhalten oder bei einer Arbeit nicht befördert werden, die wir es eigentlich kennen und verdienen, weil wir Christen sind, nicht weil ich mich unbeholfen benehme und so, sondern weil wir Christen sind, dann ist das nichts Außergewöhnliches. Dann sollen wir uns ermutigen und sagen, du, das ist halt so. Das gehört zu unserem Glauben. Und wenn du da halt nicht befördert wirst, denk daran, das, was auf dich wartet und das in die Ewigkeit kommt, ist viel mehr wert als eine Beförderung. Es würde mich freuen, wenn wir lernen, mit solchen Augen durch die Welt zu gehen und auch die Sachen so einzuordnen und so auch zu akzeptieren in unserem Leben. Sorgen darüber zu machen, ob wir dann die nötige Kraft hätten, wenn wir in dieser Situation sind, zu entscheiden, Tod oder Leben. An Jesus glauben und sterben oder Jesus absagen und leben. Das macht nicht viel Sinn. Das können wir von uns aus im Moment nicht sagen. Corrie ten Boom erzählt, eine Frau, die sehr viel hat müssen leiden, in Konzentrationslager, sagt, wo sie ein Kind war, hat sie zum Vater gesagt, Papi, ich habe Angst. Ich werde nie stark genug sein, ein Märtyrer zu werden. Und da hat sie ihren Vater gefragt, sag mal, wenn gebe ich dir das Billett, wenn wir eine Reise machen, drei Wochen vorher? Dann sagt Corrie, nein, am Tag, wenn wir verreisen. Genau, sagt der Vater. Und siehst du, darum gibt uns auch der Vater im Himmel nicht heute Kraft, Verfolgung zu ertragen, wenn dich niemand verfolgt und du die Kraft gar nicht brauchst. Im Augenblick, wo du für Jesus leiden musst, wird er dir die nötige Kraft geben. Im Augenblick, jetzt brauchst du sie nicht. Wir werden zum richtigen Zeitpunkt die nötige Kraft haben, und das bezeugen x und x und x Gläubige, die das erlebt haben. Die auch am Anfang gesagt haben, das würde mir nie durchstehen. Und als sie dann drin waren, haben sie gemerkt, es kommt Kraft Gottes und hilft ihnen, das durchzustehen. Und doch müssen wir uns selber dazu entscheiden, das auch zu wollen. Und so werden wir auch immer aufgefordert. Und der Kampf vom Glauben, der bleibt auch für uns bestehen. So sagt Jesus der Gemeinde in Smyrna, Offenbarung 2,10, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Sicher, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Und dann sagt Jesus, sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu bis an den Tod. Er sagt nicht, bist treu und kurz bevor du stirbst, werde ich dich noch aus dem Gefängnis rausbringen. Sondern er sagt, bist treu bis zum Tod und ich werde dir Krone vom ewigen Leben geben. Ein Lied, das ich auch sehr gerne habe, aus meiner Jugendzeit. Aber ich finde, es ist immer noch aktuell, wobei, was man von früher hat, ist für einen meistens immer aktuell. Wo man auch etwas mit mir verbindet. Ist das Lied, ich bin entschieden, zu folgen Jesus. Und die zweite Strophe drückt eigentlich das aus, was ich denke. Was wichtig ist, dass das uns vielleicht auch im Tag begleitet, auch eine Frage uns immer wieder stellt, ob das wirklich so ist. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Wenn ich allein bin, wenn alle gegen mich reden, wenn ich allein mit Jesus bin, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Ob niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück. Niemals zurück. Amen. Wir beten. Vater, wir haben es an deinem Sohn selber gesehen, der gelitten hat am Kreuz auf Golgatha, der verspottet worden ist und verhöhnt, der verkannt worden ist, wer er in Wirklichkeit ist. Und dein Wort lehrt uns auch, dass wir Verfolgung müssen ertragen und dass Verfolgung zu unserem Leben gehört, ob uns das gefällt oder nicht. Und eigentlich hätte ich mir das lieber nicht. Aber wir bitten dich, dass wir wirklich ganzheitlich in der Nachfolge stehen. Nicht nur die Sonnenseite zur Kenntnis nehmen, sondern auch die Schattenseite. Aber dass wir auch den Blick ausgerichtet haben auf die Ewigkeit, auf die ewigen Werte. Und wir uns nicht zurückheben lassen vom Vergänglichen. Wir bitten dich auch für den Brüder, die wir jetzt in dem Rundbrief gelesen haben, wo jetzt in der Entscheidung steht, dir treu zu bleiben bis zum Tod oder frei zu werden, indem er dich verleugnet. Schenke ihm Gnade, dass er dir treu bleiben kann bis zum Tod und eine Krone vom Leben empfängt.